Ja, der liebe Klaus Meyer wollte heute was predigen zum Vater Unser, deswegen auch Lieder, die mit dem Vater zu tun haben. Aber so ganz unpassend ist das alles gar nicht. Denn wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen, mit dem, was Jesus uns gelehrt hat, dann sind es immer Hinweise zum Vater, der uns geschaffen hat, der uns zu sich ruft und der das Leben vollenden wird. Und vieles von den Liedern, die ich eben gesungen habe, weisen mich auf einen Text hin, den ich euch jetzt vorlesen werde. Es ist der Evangelientext für den heutigen Sonntag. Es kommt zwischen den Zeilen und manchmal auch in dem, was ich sagen werde, geht es um Gnade. Gnade, die uns unser Gott gewähren will. Und davon haben wir viel gesungen heute und vielleicht taucht es auch in dem Gedanken des Textes auf, den ich euch weitergebe. Also Lukas 18, ab Vers 9 lese ich nach der Zürcher Bibel. Ja, nämlich Jesus erzählte aber auch einigen, die überzeugt waren, gerecht zu sein und die anderen verachteten, das folgende Gleichnis. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete, in sich gekehrt, so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie die anderen Menschen bin, wie Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche, ich gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ganz abseits und wagte nicht einmal, seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug sich an die Brust und sagte: Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging befreit in sein Haus zurück, jener nicht. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Liebe Gemeinde, wenn ich das so sage, dann adressiere ich euch, ihr seid meine Adressaten, liebe Gemeinde, ich spreche euch also an. Was ich sage, möchte ich also euch sagen, euch hier in diesem Gottesdienst. Die Geschichte heute Morgen ist ja auch klar adressiert. Jesus adressiert klar die Menschen, mit denen er es zu tun hat. Er erzählte aber auch einigen, die überzeugt waren, gerecht zu sein und die anderen verachteten, das folgende Gleichnis. So beginnt diese Geschichte. Das heißt doch, nicht jede und nicht jeder muss sich den Schuh anziehen, der hier angeboten wird. Diese Geschichte ist eine einfache Beispielerzählung. Die Sache ist ziemlich klar. Es gibt zwei Menschen. Der eine freut sich an seinem religiös-moralisch hochwertigen Leben und der andere ist nicht so sehr begeistert von sich. Aber er vertraut auf die Gnade Gottes. In der abschließenden Bemerkung von Jesus können wir uns einmal neu von der richtigen Lehre beeindrucken lassen. Bei Gott kommt es nicht darauf an, was wir an guten Taten vorzuweisen haben, sondern allein auf Gottes Gnade. Sola gratia hieße das dann als evangelische Formel. Allein aus Gnade werden wir vor Gott gerecht. Damit können wir die Geschichte eigentlich wieder zufrieden beiseite legen, weil das kennen wir und so leben wir ja. Es gibt also Gründe, sich nicht weiter mit diesem Bibeltext zu beschäftigen. Insofern kannst du dich jetzt eigentlich zurücklehnen und abschalten, mich ein bisschen weiter reden lassen und dann nach Hause gehen. Weil das kennst du ja. Mir ist Sola Gratia auch bekannt und eigentlich bin ich nicht so sehr überzeugt davon, so gerecht zu sein, dass ich darüber andere Menschen verachte. Und trotzdem kann mich diese Geschichte immer wieder neu berühren und beeindrucken und mich wieder wachrütteln in meinem geistlichen Leben. Sie ist das Evangelium dieses Sonntags, ich habe es schon gesagt. Und deswegen lohnt es sich mal, einen Blick auf diese Geschichte zu werfen. Dadurch eines Mal zu versuchen und diese Geschichte auf euch wirken zu lassen, also nicht abzuschalten, sondern noch ein bisschen dabei zu bleiben. Abschalten könnt ihr immer noch, wenn es euch zu langweilig werden sollte. Wird es aber bestimmt nicht. Wenn du das wirklich mal zulässt, wenn du dich dieser Geschichte wirklich stellst, dann kann dabei etwas passieren. Es könnte sein, dass diese Geschichte wirkt, dass sie also eine Wirkung auf dein Leben bekommt. Er ist also dieser Pharisäer, der kommt in der Beurteilung von Jesus ja nicht wirklich gut weg. Wieso eigentlich nicht, könnte man sich fragen. Ist doch eigentlich ein ganz anständiger Typ und vielen von uns ist er auch gar nicht so unähnlich. Er ist uns eigentlich ziemlich nahe, dieser Mann. Und der Mann macht nämlich ziemlich viel richtig. Es ist gut, den anderen Menschen nicht zu hassen, nicht bei ihnen zu sein und schlecht über sie zu denken. Es ist gut, den anderen Menschen das zu lassen, was ihnen gehört. Anderen ihren Besitz nicht zu nehmen. Es ist nicht gut, anderen Menschen ihren Besitz zu nehmen. Das ist eindeutig so. Man sollte kein Räuber sein und keine Räuberin. Außerdem sollte man auch von den Leuten, die zu Gott gehören, erwarten können, dass sie die Wahrheit sagen und aufrichtig leben. Nein, zu einem Leben mit Gott passen Betrügereien eigentlich nicht. Und ja, die Ehe ist eine wertvolle Gabe Gottes und man sollte sie achten. Das macht Sinn und fördert das Leben. Ehebruch zerstört Vertrauen und hinterlässt Verletzungen, schmerzhafte Wunden. Der Pharisäer kann also wirklich darüber dankbar sein, dass Raub und Betrug und Ehebruch wenigstens bis zum Zeitpunkt der erzählten Geschichte bei ihm keine Themen waren. Und dass er kein Zöllner war, war auch nicht wirklich schlecht. Die Zöllner waren damals schon eine besondere Gruppe von Menschen. Sie hatten von der römischen Besatzungsmacht, die im Land war, das Recht erworben, Zölle eintreiben zu können. Das ging aber nicht mal ebenso einfach. Das Recht war ein Pachtrecht, das heißt, die Zöllner mussten dafür Abgaben an die Römer leisten, eben an die Besatzungsmacht, an die Heiden. Wie hoch die Zöllner dann ihre Zölle dann festsetzen, war ihnen dann weitgehend freigestellt. Was taten sie also? Sie trieben möglichst hohe Zölle ein, damit sie ihre Pachtsumme auch aufbringen konnten und damit natürlich noch zusätzlich gutes Geld verdienten. Für fromme Juden waren Zöllner also doppelt anrüchig. Am vorigen Sonntag war übrigens der Israel-Sonntag. Wir hatten hier unseren ukrainisch-russisch-deutschen Sonntag und deswegen haben wir den Israel-Sonntag nicht so akzentuiert. Vielleicht kommt das heute bei dem musikalischen Kirchenspaziergang noch einmal zum Vordergrund oder in den Vordergrund, wenn wir an der Synagoge sind. Aber Fakt ist, Israel ist immer noch Gottes auserwähltes Volk. So war es und so bleibt es und so war es zur Zeit Jesu auch. Aber die Römer waren keine Juden. Und sie waren nicht Gottes auserwähltes Volk, sie waren eine unheilsame Besatzungsmacht. Heiden, die fremde Götter verehrten, mit ihnen zusammenzuarbeiten, war nicht gerade gern gesehen im Kreis der frommen Juden. Und dazu nahmen diese Zöllner die eigenen Leute auch noch finanziell aus, sowohl moralisch als auch religiös war das alles gar nicht tragbar. Der Pharisäer lebte also ein vorbildliches Leben. Er kümmert sich um geistliche Dinge. Er fastet zum Beispiel, auch das sagt er. Nirgendwo in der Bibel steht zwar, dass man das zweimal pro Woche tun soll, fasten, aber in frommen Kreisen hatte es sich so eingebürgert und der Pharisäer macht da mit. Und das sicherlich nicht als Entschlackungskur für den Darm, sondern als fromme Übung, als geistliche Arbeit. Außerdem gibt er von allem, was er einnimmt, ein Zehntel ab. Auch das ist eine gute und fromme Sache. Im 5. Buch Mose wird zwar nur die Abgabe des Zehnten für bestimmte Dinge vorgeschrieben, nicht für alle, aber unser Pharisäer setzt noch einen drauf. Er tut halt noch etwas mehr. Wir haben hier einen Menschen vor uns, der in wirklich soliden Verhältnissen lebt. Und da sage jemand, dass das nicht gut wäre. Er steht voll Dank im Tempel und betet zu seinem Gott. Was bitte soll daran falsch sein? Der Zöllner ist eben ein Zöllner. So wie ich Zöllner eben beschrieben habe. Was soll man noch sagen? Vorbildlich war das nicht. Die ganze Geschichte soll ja überhaupt ein Beispiel sein. Findest du dich eigentlich in dieser Geschichte irgendwo wieder? Oder willst du dich irgendwo wiederfinden oder möchtest du vielleicht irgendwo weglaufen und sagen, das möchte ich erst gar nicht anschauen? Dann solltest du gerade hinsehen. Wenn überhaupt, würde man sich vielleicht gerne bei dem wiederfinden, der in der Geschichte gut wegkommt, oder? Das wäre dann der Zöllner. Willst du das wirklich? Willst du dich wirklich da wiederfinden beim Zöllner? Ist ja schon interessant. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel. So beginnt dann die Geschichte, die Jesus erzählt. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel. Und ein Mensch bist du ja auch. Ein Mensch bist du, wie einer von den beiden Menschen, die da zum Tempel gehen. Vielleicht stehen die beiden ja dafür, wie du dein Menschsein leben könntest. Oder wie du dein Menschsein leben willst. Wie stehst du also vor Gott da? Oder wie sitzt du hier in dieser Kapelle? Spätestens jetzt wird klar, dass man tiefer gucken muss. Wenn man einen Zugang zu den Worten von Jesus finden möchte, zumindest, sollte man etwas tiefer gucken. Die äußeren Verhältnisse waren beim Pharisäer wohl ehrenhafter als beim Zöllner. Aber wie stehen die beiden Menschen vor Gott da? Oder besser, wie sehen sie sich selbst? Und wie bringen sie das dann ins Gebet? Sie beten ja, beide beten. Und das ist gut. Der Pharisäer dankt Gott für das Gute in seinem Leben. Das kann ja nicht wirklich schlecht sein, Gott zu danken für das Gute im eigenen Leben. Lasst uns Gott für gute Entwicklungen in unserem Leben danken. Lasst uns dafür danken, dass in unserem Leben viel gelingt. Denn da gelingt doch eine ganze Menge. Schaut das an und bringt es vor Gott und dankt ihm dafür. Gott hat uns das ermöglicht und wir dürfen es von ihm annehmen und uns darüber freuen. Aber dem Pharisäer passieren dabei zwei Dinge, die nicht so sehr zum Danken sind. Da wird zunächst gesagt, er ist in sich gekehrt. Das ist erstmal nicht schlecht, in sich zu gehen, bei sich zu sein, nicht zerstreut zu sein, sondern in sich zu gehen. Gut und hilfreich ist das. Und dass der Pharisäer seine Guttaten nicht vor anderen Leuten ausposaunt, ist auch lobenswert. Er könnte ja sagen, schaut mal her, was ich alles Tolles mache. Er präsentiert sich vor anderen Menschen dann oder würde es dann tun. Das tut er nicht, sondern er ist bei sich, in sich gekehrt vor Gott und sagt das, was er denkt. Nur, was er da tut in sich, ist auch so, dass er wirklich nur bei sich ist. Er dreht sich um sich selbst. Er dreht sich um sich selbst. Er tut das zwar vor Gott, aber er rechnet vor Gott seine eigenen Guttaten auf. Das, was er glücklicherweise nicht ist und das, was er glücklicherweise tut. Und in sich gekehrt, grenzt er sich von anderen Menschen ab. Von Menschen, die Menschen sind, wie er selbst Mensch ist. Aber er grenzt sich ab von ihnen. Er sieht zwar noch den Zöllner, immerhin, er sieht ihn noch, aber innerlich zieht er sich vor ihm zurück und er steht im Tempel wie auf einer Insel der Seligen. Das sind zwei Muster, die echt problematisch sind. Martin Luther hat das als incurvatus in se ipsum beschrieben, als in sich verkrümmt sein. In sich verkrümmt sein, wenn es eigentlich nur noch um dich selbst geht. Und sei es auch vor Gott, wenn du vor Gott nur bei dir selbst bist. Wenn du so betest, dann stellt sich schon die Frage, ob du wirklich noch betest oder ob du doch vielmehr bei dir selber bleibst. Bei dem, was dich bewegt, was du kannst, was du bist, was du nicht kannst, was dich von anderen abgrenzt. Eigentlich bist du nur bei dir. Du beleuchtest dich im Gegenüber zu anderen Menschen. In einer weitgehend entchristlichen Welt bezieht sich das alles vielleicht gar nicht mehr so sehr auf ein vorbildliches religiöses Leben. Aber es geht um andere fast religiöse Dinge schon, zum Beispiel materialistische Sachen oder um einen fast schon religiösen Körperkult. Wie stehe ich vor anderen Leuten da mit dem, was ich mir leisten kann? Mit meinem Geld, mit dem, was ich habe, mit meinem schönen großen ostfriesischen Haus, mit meinem Auto, mit meinen Wohnmobilen, mit was ich alles so habe. Wie gehe ich mit meinem Körper um? Wie fit bin ich? Wie kann ich mich sehen lassen? Wie stehe ich vor anderen Leuten da? Sehe ich gut aus? Wie kann ich mich kleiden? Der Pharisäer konnte sich sehen lassen. Der Lifestyle seiner Zeit sah anders aus als unserer, aber er passte zu seiner Zeit schon ganz gut in das rein, was man von einem guten Menschen erwartete. Jedenfalls war er mit sich selbst zufrieden. Aber Jesus ist mit solcher Art zu leben nicht zufrieden. Wieso eigentlich nicht? Warum schneidet der Zöllner bei Jesus besser ab als der, bei dem die Leute doch eigentlich sehen könnten, wie ein gutes Leben gelingen kann? Dieser Zöllner guckt ja auch auf sich Und er betet auch im Tempel, wie der Pharisäer. Bei dem Zöllner ist es aber etwas anders. Er nimmt zwar auch sein Leben in den Blick, aber er ist nicht in sich gekehrt. Er ist nicht incurvatus in se ipsum, in sich verkrümmt. Dem Pharisäer geht es nicht um Veränderung oder Entwicklung. Er ist in sich abgeschlossen. Dieser Pharisäer ist fertig. Im positiven Sinne. Er ist fertig. Der Zöllner guckt anders auf sich. Er ist offen für die wirksame Gnade Gottes. Es geht dem Zöllner nicht darum, sich irgendwie mit anderen Menschen zu vergleichen oder gut vor ihnen dazustehen. Dabei hatte er nicht nur viel Schlechtes getan wahrscheinlich, wer weiß, vielleicht hatte er Geld und vielleicht hat er es auch ganz gut eingebracht, dieses Geld. Muss ja nicht alles nur schlecht sein, was er verdient hat. Vielleicht hatte er ein ganz intaktes Familienleben, wer weiß. Oder er hatte einmal versucht, einen Streit zu schlichten und es war ihm gelungen. Mag sein, er betete nicht nur dieses eine Mal im Tempel, sondern still für sich zu Hause oder ging öfter in den Tempel, wer weiß es denn. Das wissen wir alles nicht und ehrlich gesagt, es spielt auch gar keine Rolle. Dieser Mann, der da abseits im Tempel steht, ist ehrlich. Er betet einen Vers aus Psalm 51, allerdings nicht ganz wortgetreu und etwas verkürzt. Ursprünglich heißt es da, Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Dieser Mensch, der Zöllner, tut nicht mehr, als das Gesetz vorschreibt, wie der Pharisäer. Er betet einen nicht ganz korrekt wiedergegebenen Psalmvers. Aber er ist ehrlich. Er qualifiziert sich selbst als Sünder und nicht die anderen. Es geht ihm um sich selbst, wenn es um die Sünde geht. Er bittet um Gnade und er erwartet alles von Gott. Darin steckt das Vorbild des Zöllners. Er sieht seinen Zustand und bittet bei Gott um Gnade. Wenn er das aber tut, also darum bittet, dass Gott ihm gnädig ist, erhofft er neue Lebensenergie. Wenn er das aber erhofft, dann ist er zwar zaghaft, aber doch immerhin, er ist offen für gute und heilsame Entwicklungen, die Gott in seinem Leben in Gang setzen könnte. Ich laufe und ich laufe und ich laufe zu Gott. Jesus sagt, der Zöllner ging befreit nach Hause, der Pharisäer nicht. Wieso der Pharisäer eigentlich nicht? Die Frage ist jetzt für die Wirksamkeit der Geschichte wichtig. Also wenn sie wirklich wirken soll, diese Geschichte, dann ist diese Frage wichtig. Warum geht der Pharisäer eigentlich nicht befreit nach Hause? Man könnte auch anders fragen, wie sollte er überhaupt befreit werden? Er gefiel sich ja selber. Weil er sich selber gefiel, macht es ja wenig Sinn, sein Leben für mehr zu öffnen. Er ist ja in sich abgeschlossen, er ist ja fertig und merkt dabei gar nicht, wie unfrei das eigentlich ist, wie fertig das eigentlich macht, fertig zu sein. Er rechnet vor Gott auf, was er vermeidet und er rechnet vor Gott auf, was er tut. Und das alles in seinem abgeschlossenen System. Abgeschlossen heißt aber unfrei. Oder? Wenn ein Raum abgeschlossen ist, dann ist man unfrei darin, man kommt nicht raus. Aber er merkt es nicht, der Pharisäer. Und so wird er aus dem Tempel herausgehen, wie er auch hereingekommen ist. Richard Rohr schreibt in seinem Buch Ganz da Folgendes. Der Schlüssel, um Zugang zu der Gesellschaftsordnung zu bekommen, die von Jesus beschrieben worden ist, ist niemals die Entdeckung deiner eigenen Würdigkeit, sondern immer die Hingabe an Gottes unendliche Gnade. Wir alle werden ausnahmslos durch Gottes Huld erlöst und durch kein irgendwie geartetes Maßprinzip. Das Kennzeichen jeder göttlichen Begegnung in der Bibel ist ihr absoluter und totaler Geschenkcharakter. Wenn du versuchst, Gottes Gnade aufgrund einer Statistik deiner Verdienste zu erlangen, wirst du sie nicht einmal im Ansatz begreifen. Du musst jede Zählerei aufgeben, sowohl Addition als auch Subtraktion, um Gott ganz zu erfahren. Gnade ist der heimliche Gratisschlüssel, mit dessen Hilfe dich Gott, der große Schlossermeister, aus deinen selbst erbauten Gefängnissen und aus der Gier nach Leistungsabzeichen befreit. Ohne Gnade und Vergebung entartet das ganze Menschsein in Kleinkariertheit, Mimosenhaftigkeit, Opferposition und Schuldzuweisung. Wenn du damit aufhörst, alles zu wiegen und zu messen, befindest du dich endlich im unendlichen Ozean der Gnade. Gott ist nicht besonders gut in Mathematik. Und er kann nicht einmal zählen. Das schreibt Richard Rohr im Jahr 2018. Und das gar nicht mal zu diesem Text, aber es ist ein erstaunlich passender Kommentar zu dieser Jesusgeschichte, wie ich finde. Weil der Zöllner, der sehr wohl rechnen konnte, sonst wäre er nicht da gewesen, wo er war, weil er von der Gnade Gottes etwas verstanden hatte, konnte er befreit nach Hause gehen oder genauer übersetzt gerechtfertigt, zurechtgekommen. Vor dem guten Gott zurechtgekommen und befreit vom Kreisen um sich selbst. Wahre Erlösung ist die Befreiung von sich selbst. Und wahre Erhöhung ist uns also möglich, wenn wir uns selbst erniedrigen. Sagt Jesus, Erfüllung, wenn wir uns selbst entleeren, ist möglich. Wir können erfüllt sein, wenn wir uns selbst entleeren. Befreiung ist möglich, wenn wir uns der Gnade hingeben und bei Gott ankommen. Auf dieser Grundlage kann sich ein Leben frei gestalten. Es wird sich dann auch gut entwickeln, dann, wenn du ehrlich vor dir selbst bleibst und auch deine Fehler nicht verdeckst. Auch darüber hatten wir etwas gesungen in den Liedern am Anfang des Gottesdienstes. Da, wo du ihn bittest, dich anzunehmen, wie du bist, da wird dein Leben gelingen können. Dann wirst du nicht bleiben müssen, wie du bist. Gute Entwicklungen werden in deinem Leben einsetzen können, solche, die dich und andere Menschen bereichern. Lebst du aus der Gnade Gottes? Hoffst du, dass Gott sich dir freundlich zuwendet? Du brauchst dir das Leben nicht mit irgendwelchen Leistungen selbst zu erarbeiten, sagt Jesus. Du brauchst dich auch nicht mit anderen Menschen zu vergleichen, die mal besser und mal schlechter sind als du. Du bist ja selbst wertvoll, bist selbst Geschöpf Gottes, Kind deines himmlischen Vaters, einer seiner Menschen. Und Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Diesen Schuh darfst du dir getrost anziehen, jeder, der hier sitzt, und jede. Und dann können wir befreite Schritte ins Leben machen. Amen.